Schnitt Re. Und dort beginnt eigentlich jetzt wirklich das Gesetzeskorpus des Deuteronomium. Wir hatten ja vorher die drei langen Abschnitte, die eigentlich hauptsächlich Ermahnungen des Mose sind, natürlich im Allgemeinen das Verbot des Götzendienstes beinhalten, aber noch keine detaillierten Gesetze. Und jetzt kommt eigentlich der Übergang zu dem eigentlichen Gesetzeskorpus. Es wird zunächst noch gesprochen von Segen und Fluch, der Israel vorgelegt werden wird nach dem Einzug ins Land. Und zwar wird das lokalisiert auf den beiden Bergen, dem Ebal und dem Gerizim, die die Stadt Sichem, das heutige Nablus, umgeben, wobei der Gerizim als der Berg des Segens ist und der Ebal als der Berg des Fluches. Wir werden das noch ein bisschen ausführlicher gegen Ende des Deuteronomiums haben, wo diese Segensworte und Fluchworte spezifiziert werden. Und auf diese Betonung gerade des Gerizim geht auch gehen die Samaritaner zurück, die sich ja schon zur Zeit des Zweiten Tempels vom sonstigen Judentum abgespalten haben. Und einer der wesentlichen Unterschiede ist ja nicht, dass sie nicht Jerusalem als den heiligen Ort der Auserwählten sehen, sondern den Berg Gerizim. Und das ist eigentlich hier zum ersten Mal, wo der auch erwähnt wird in der Tora. Und darauf beruft sich dann auch die samaritanische Tradition. Und es gibt bis heute dort, es gab mal einen Tempel da, der in byzantinischer Zeit zerstört worden ist. Aber als heiliger Ort wird der Gerizim bis heute gepflegt. Und da wird ja auch zum Beispiel noch das samaritanische Pessachfest gefeiert. Ist inzwischen auch ein israelischer Nationalpark, obwohl es sich im besetzten Gebiet befindet. Juristisches Problem, aber. Und es wohnt auch noch oben in einem Dorf auf dem Gerizim, wohnt auch noch ein Teil der Samaritaner, die im Land leben. Das ist so etwa die Hälfte, die dort leben, die bis in die 1920er Jahre in der Stadt Nablus gelebt haben und dann auf den Berg gezogen sind. Die haben auch ein kleines Museum und der andere Teil lebt in der israelischen Stadt Holon in der Nähe von Tel Aviv. Insgesamt sind es nur ein paar hundert Leute noch. Die sind eine sehr kleine Gemeinschaft, die aber auch eine alte Tradition bewahrt. Und während die Samaritaner eben sagen, der von Gott auserwählte Ort ist der Gerizim, hat das übrige Judentum die Tradition von Jerusalem übernommen. Und dass es überhaupt einen besonderen auserwählten Ort gibt, erfahren wir auch jetzt in unserem Wochenabschnitt, denn nach Segen und Fluch wird eben nochmal der Befehl gegeben, den Götzendienst und alle Formen von Götzendienst, alle Orte, wo Götzen angebetet werden, zu zerstören. Und dann heißt es eben, du sollst es nicht so machen, sondern da deine Opfer bringen an dem Ort, den der Herr dein Gott erwählt hat. Und der Ort wird nie mit Namen genannt, offensichtlich mit Absicht. Und natürlich wird es auf Jerusalem dann interpretiert. Und in dem Moment ist dann auch, sobald der Tempel in Jerusalem steht, ist es dann eigentlich nicht mehr legitim, auch noch an anderen Orten zu opfern, obwohl es ja in der Bibel Ausnahmen gibt, wie wir den Propheten Elia haben, der noch am Karmel opfert, als schon längst der Tempel in Jerusalem steht. Und auch archäologisch wissen wir, dass es auch andere Tempel, die schon dem Gott Israels geweiht waren, aber eben neben dem von Jerusalem existierten, gab. Die Forschung geht heute davon aus, dass diese Konzentration des Kultes, wie sie sich eben auch im Buch Deuteronomium hier jetzt widerspiegelt, dass sie zurückgeht auf die Reform des Königs Joschia um etwa 620 rum. Denn da wird ja auch berichtet, dass Joschia den Tempel auch wieder renovieren lässt und dort eine Torarolle gefunden wird. Und die lässt er sich vorlesen und ist ganz entsetzt über all die Gebote, die man nie gehalten hat. Und da geht es dann eben auch um die Kultkonzentration. Und das ist auch etwas, was ich schon auf unserem Arbeitsblatt am Anfang erwähnt habe, wenn wir den Text hier in Deuteronomium 12, 1 bis 3 über die Ausrottung der verschiedenen Formen des kanaanitischen Götzendienstes sehen. Wenn wir das vergleichen mit der Beschreibung der Reform von Joschia in 2 Könige 23, finden wir da noch ausführlicher, aber im Grundsatz dieselben Formen von Kultgegenständen, wie die Pfähle der Astarte zum Beispiel, die natürlich jetzt nicht mehr von Kanaanitern, sondern von den Israeliten benutzt worden sind, die Josia alle vernichten lässt, verbrennen lässt, sie teilweise in das Kidrontal neben Jerusalem werfen lässt. Und in gewisser Weise muss man wohl die Dinge, die hier im Deuteronomium stehen, eben auch als einen Versuch, das Ganze in eine weitere Vergangenheit zurück zu projizieren, sehen. Damit haben wir also die Vereinheitlichung des Kultes, der nur an einem Ort legitim sein wird. Und als Folgerung daraus wird es erlaubt, Tiere zu schlachten, auch außerhalb dieses Ortes. Wir hatten ja im Levitikus eigentlich gesehen, dass jedes Tier, das gegessen wird, auch wenn es gar nicht zum Opfer bestimmt wird, im Grunde genommen sein Blut in das Offenbarungszelt gebracht werden muss. Und das geht sozusagen noch so lange, wie man sich vorstellt, dass das ganze Lager in der Wüste konzentriert ist und es nicht weit ist zu dem Ort, wo die Opfer gebracht werden. Aber in dem Moment, wo es sich um eine Stadt innerhalb des eroberten Landes handelt und teilweise der Weg dahin auch weit ist, wird dann eben erlaubt, wenn man nur um zu essen schlachtet, dass man das auch außerhalb des heiligen Ortes tun kann. Nur muss darauf geachtet werden, eben auf keinen Fall Blut zu essen. Das wird nochmal sehr eingeschärft. Nachdem dann nochmal wieder eine Warnung vor dem Götzendienst kommt und eigentlich die ganzen Warnungen von dem kanaanitischen Götzendienst sind ja letztlich da, weil man Angst hat, dass die Israeliten die übernehmen. Und von daher ist dann auch eine gewisse Logik darin, dass dann im folgenden Kapitel es um Fälle von Abfall zu den Götzen innerhalb Israels geht. Da wird zunächst von einem Propheten oder einem Träumer, einem Gesichtersehenden gesprochen, der sagt, der behauptet, eine Gottesoffenbarung zu haben, die den Dienst an einem anderen Gott verlangt. Der nächste Fall ist, dass es jemand aus der engsten Familie sein kann, Eltern, Kinder, der Ehepartner, die den anderen zum Götzendienst verführen wollen. Und als stärkstes Beispiel kommt dann noch eine ganze Stadt, die verführt wird zum Götzendienst. Und dazu hören wir gleich auch noch einen rabbinischen Text. Und das Ende ist natürlich immer, dass diejenigen, die versucht haben, andere aufzuhetzen, des Todes schuldig sind. Also hier wird auch noch mal ganz deutlich, dass es letztlich gar nicht um die Kanaaniter geht, sondern um den Götzendienst und die Israeliten dafür genauso bestraft werden wie die Kanaaniter. Aber es sind natürlich schon ziemlich harte Texte und darum habe ich dann auch noch im Zusammenhang mit der abgefallenen Stadt auch noch mal gezeigt, wie man gerade ihren Fall ausnutzt, um eine besonders komplizierte Befragung von Zeugen zu verlangen, die de facto eigentlich Todesstrafe unmöglich machen wird am Ende. Auch da haben die Rabbinen gewusst, die Dinge in eine andere Richtung zu führen. Wir haben dann ein Kapitel in Deuteronomium 14, wo nochmal die Vorschriften kommen, welche Tiere erlaubt ist zu essen, was wir in Levitikus schon hatten. Es sind auch eigentlich keine wesentlichen Unterschiede dazu. Die Liste hier ist etwas kürzer, beschränkt sich also wirklich nur auf die Tiere, auf die Land, Wasser und Tiere und auf die Vögel. Und dann kommt das siebte Jahr, das aber nicht mehr, wie wir es im Levitikus haben, jetzt ein agrarisch konzentriertes Jahr ist, dass man also im siebten Jahr das Feld brach liegen lässt, sondern es ist die Erlassung der Schulden in jedem siebten Jahr. Und da kann man natürlich auch sagen, dass hier schon eine andere Gesellschaft vor Augen ist, die nicht mehr hauptsächlich agrarisch orientiert ist, sondern wo es eben wichtig ist, die finanziellen Abhängigkeiten, die durch Schulden entstehen können, alle sieben Jahre auch wieder aufzulösen. Und dann geht es in dem Rahmen auch noch allgemein überhaupt um die Sorge um die Armen. Es wird auch noch mal der Fall des hebräischen Sklaven und der hebräischen Sklavin wird erwähnt. Den hatten wir ja schon im Bundesbuch. Hier wird allerdings die Sklavin dem Sklaven gleichgestellt. Wir hatten ja im Bundesbuch gesehen, dass da besondere Regelungen für sie gelten und im Grunde auch geplant ist, dass sie eventuell den Mann, dem sie verkauft worden ist, heiratet. Hier geht es eigentlich um die Gleichstellung, dass beide, sowohl der Mann als auch die Frau, im 7. Jahr entlassen werden. Dann kommt nochmal die Verpflichtung, jeden Erstgeborenen der Tiere Gott zu weihen. Und dann kommt in Kapitel 16 der Festkalender des Buches Deuteronomium, der sich ähnlich wie bei den beiden Festkalendern in Exodus auf die Wallfahrtsfeste Pessach, Shavuot und Sukkot beschränkt und nicht Rosh Hashanah und Yom Kippur erwähnt, wie wir es in Levitikus und in Numeri hatten. Und gerade bei Pessach wird jetzt nochmal deutlich, wie sich das Gebot eben nur an einem Ort zu opfern auswirkt. Denn man sich ja vorher hätte denken können, Pessach ist eigentlich ein Familienfest, wo jeder sozusagen in seinem Haus das Pessachlamm isst, wird hier klar, das Pessachlamm darf eben nur noch an dem einen Ort, den Gott erwählt hat, geopfert werden. Ja, mit dem Festkalender schließt dann unser Abschnitt. Ja, ich habe mich entschlossen, weil das ja ab und zu auch schon mal angeklungen ist und in Israel durchaus Dinge sind, die auch sehr diskutiert werden, wirklich auf die Frage einzugehen, was das Gebot der Vernichtung des Götzendienstes, wie wir es in unserem Abschnitt und ja auch schon in den Abschnitten vorher teilweise hatten, was das bedeutet für den Umgang des Judentums mit dem Christentum. Denn das ist, in Deutschland ist das wahrscheinlich nicht so sehr bewusst. Und ich denke auch Juden, die in Deutschland, in Europa und auch in den USA leben, kommen weniger auf die Idee, Christentum als Götzendienst zu sehen. Und wir werden auch gleich sehen, dass es eine lange Tradition gibt, die das so sieht. Aber in Israel wird das vielfältig anders gesehen und wird auch gerade in den letzten Monaten zu immer weiteren Problemen und Übergriffen gegen christliche Einrichtungen. Ja, von daher habe ich jetzt eine ganze Menge und auch gegensätzlicher Texte zusammengestellt. Eigentlich die Basis ist immer Maimonides, weil Maimonides eben in der Mishneh Torah in seiner Zusammenfassung eigentlich der Vorschriften der Mishnah und des Talmud die Vorschriften für Götzendienst zusammengestellt hat und auf die beruft sich denn auch jeder. Und so heißt es dann eben in den Götzendienstgesetzen bei Maimonides, wenn die Hand Israels stark über den Nationen der Welt ist, ist es uns verboten, einen Nichtjuden, der Götzendienst verübt, unter uns zu lassen. Selbst wenn er sich nur provisorisch niedergelassen hat oder zum Handeln von Ort zu Ort zieht, soll er unser Land nicht durchziehen, bis er die sieben Gebote der Nachkommen Noachs auf sich genommen hat. Wie es heißt, sie sollen nicht in deinem Land wohnen. Und wenn er die sieben Gebote auf sich genommen hat, dann ist er ein Ger Toschav, ein Einwohner gewordener Fremder. Ein Ger Toschav wird nur aufgenommen, wenn das Jubeljahr gehalten wird. Aber wenn das Jubeljahr nicht gehalten wird, wird nur ein Ger Zedek, ein Konvertit, aufgenommen. Den Unterschied zwischen dem Ger Toschav und dem Ger Zedek hatten wir ja letztes Mal auch gesehen. Und hier wird jetzt eben nochmal betont, wie der Status des Ger Toschav eben auch gerade in der Absage vom Götzendienst liegt und eben im Einhalten der sogenannten sieben Gebote der Nachkommen Noachs. Das ist nicht etwas, was wörtlich so in der Bibel, in dem Bund Gottes mit Noach steht, sondern ist in der rabbinischen Tradition abgeleitet worden. Und ich habe die sieben Gebote unten in der Fußnote erwähnt. Also es geht um Verbot von Götzendienst, von Gotteslästerung, Mord, Unzucht, Raub und Essen von Fleisch eines noch lebenden Tieres. Und als positives Gebot ein Rechtssystem einzurichten. Das ist im Grunde genommen, was in der jüdischen Tradition als die Basis für eine einigermaßen funktionierende Gesellschaft gesehen wird. Und wer das einhält, kann also auch im Land Israel, nur darum geht es hier, leben. Also diese Vorschriften des Maimonides gelten alle nur für das Land Israel und nicht, wenn für Nichtjuden in irgendwelchen anderen Ländern. Und ich füge noch gleich hinzu den Text von Zvi Judakuk zu unserem Abschnitt, der sich natürlich auch auf Maimonides und auf Ramban beruft. Also er schreibt, der Einzug in das Land Israel und die Vernichtung des Götzendienstes sind eine Angelegenheit. Es gibt in der Halacha einen besonderen Segensspruch mit der Nennung des Namens und des Königtums Gottes. Das ist also so, gepriesen bist du Herr, also Herr ist der Gottesname, das Tetragramm, unser Gott, König der Welt, der Götzendienst aus unserem Land herausgerissen hat. Dieses Land erträgt keinen Götzendienst. In den Königsgesetzen des Maimonides, entsprechend der Worte unserer Weisen, ihr Angedenken sei zum Segen, wird erläutert, dass Josua zur Zeit der Eroberung des Landes den Völkern drei Briefe geschickt hat. Josua erklärte ihnen, dieses Land ist in unserer Hand. Es ist in unserer Herrschaft, entsprechend der Worte des Ramban, der eben die Eroberung des Landes als Gebot definiert. Wenn ihr beschließt, hier zu bleiben, könnt ihr das, wenn ihr diese beiden Bedingungen akzeptiert. A, die Annahme unserer Herrschaft. B. Abschaffung des Götzendienstes. Hier im Land ist kein Platz für Götzendienst. Dann könnt ihr bleiben im Stand des Ger Toschav. Es gibt große Erläuterungen in der Halacha, was der Stand des Ger Toschav ist. Das wird in der Angelegenheit des Schabbatjahres erwähnt, hinsichtlich der Erlaubnis, den Boden an einen Muslim zu verkaufen. Fällt das in das Verbot, du sollst sie nicht schonen? Gilt für den Araber die Definition Ger Toschav? Ger Toschav zu sein bedeutet, die sieben Gebote der Nachkommen Noachs auf sich zu nehmen. Sind dafür alle sieben Gebote nötig? Die Entscheidung ist, dass von allen sieben Geboten der Söhne Noachs die Abschaffung des Götzendienstes das Wesentliche ist, hinsichtlich der Möglichkeit, ihnen Boden zu verkaufen. Dann gilt das hinsichtlich der Muslime, denn sie sind keine Götzendiener. An vielen Stellen wird erwähnt, dass es geklärt ist, absolut und weit veröffentlicht, dass sie keine Götzendiener sind. Das ist die Definition des Ger Toschav für unsere Zwecke. Und darin gibt es einen großen Unterschied zwischen Muslimen und Christen. Wenn man von einem Menschen, einem Geschaffenen sagt, dass er Gott ist, ist das Götzendienst. Was die Muslime nicht tun. Die ihren Muhammad als Führer definieren, nicht als ein göttliches Wesen. Das ist ein entscheidender Unterschied. Er ist vielleicht ein Lügenprophet, aber die Christen geben weiterhin einem Menschen den Rang eines göttlichen Wesens. Man kann sich natürlich auch streiten, wie weit die Definition des Christentums hier zutreffend ist. Und das ist eigentlich auch ein großes Problem überhaupt in den modernen Beschäftigung mancher Rabbiner mit dem Christentum, dass sie eigentlich alte jüdische Interpretationen des Christentums benutzen und nicht selber nachfragen, ja, wie definieren die Christen sich denn selber? Das ist auch eine Forderung, die Kamma ben Yohanan, die Wissenschaftlerin, die ich gleich vorstellen werde, was die auch anmerkt, dass es eigentlich ein großes Problem ist, dass man etwas kritisiert, was man sich vorher eigentlich gar nicht richtig angesehen hat. Ja, vielleicht machen wir hier einen kurzen Einschnitt mit diesen eher unfreundlichen Texten, wenn da Anmerkungen zu da sind, um dann danach ein bisschen mehr in die Geschichte zu gehen und zu sehen, welche unterschiedlichen Möglichkeiten man für die Definition des Christentums gefunden hat. Herr Smith?
Meine erste Reaktion ist von, es geht hier, was ich jetzt verstehe, um den, das, wenn es um den Götzendienst geht, wenn das in Israel ist. Ich habe selber, habe ich schon mal erzählt, ein Wochenende gehabt in Akademien in Aachen, in so einem, in den 90er Jahren, über die noachidische Gebote. Und ich habe selber auch das Buch von Klaus Müller, Tora der Völker, und dann habe ich eigentlich gelernt, damals auch, von, ja, abgesehen von dann den Götzendienst, wenn die allen, die außerhalb Israel die anderen Gebote tun, also mit Gerichten und kein Leib von Fleisch und kein Mord und kein, dann, da, ich denke, was ich so auch erfahren habe mit Gesprächen mit Menschen in den Niederlanden, war es früher so, dass beinahe 90, ich wollte nicht sagen 100%, waren christlich, also kleine bisschen Juden, und der Rest nannte sich selber eigentlich nichts. Selbst nicht Humanist oder Humanist oder Kommunist, ja, die gaben mir auch ein paar, aber die meisten nannten sich eigentlich nichts. Aber die haben sich auch an diese norwegische Gebote gehalten. Und ich denke auch, wenn Menschen in Papua-Neuguinea, daran denke ich, weil das früher eine Kolonie von uns war, welche Geschichte wir noch immer nicht verarbeitet haben, aber das ist eine andere Sache, dass die Menschen, die da lebten und diese Gebote da getan haben, auch getan haben eigentlich. Also ich denke, die meisten Menschen wissen, wenn sie etwas falsch machen. Wenn du gestohlen hast oder wenn du jemand tötest. Also das ist nicht, das ist, denke ich, ein allgemein meines. So habe ich eigentlich die norwegische Geboten verstanden. Habe ich das richtig oder bin ich da falsch?
Ja, sie werden eigentlich als etwas gesehen, das mehr oder weniger selbstverständlich ist, aus dem man keine große Sache machen muss. Und es gibt auch durchaus eine Diskussion darüber, ob es außerhalb Israels überhaupt ein Problem ist, anderen Göttern zu dienen, sozusagen. Das wird nur als im Land Israel selber als problematisch gesehen. Und in jedem Fall ist es kein Auftrag der Juden, sich um Ausrottung von Götzendienst außerhalb des Landes Israel zu kümmern. Das würde dann, wenn, das wäre Gottes Sache und nicht, ist also nicht hier in den Geboten eingeschlossen. Wie eben auch überhaupt alle Gebote des Deuteronomium beziehen sich ja spezifisch eben auf das, was im Land geschehen soll. Also von daher kann man durchaus sagen, dass die noachidischen Gebote eigentlich als ein mehr oder weniger selbstverständliches
Ja, auch,
Grundlage, nach der so gut wie jeder lebt,
auch weil
gelten können.
Klaus Müller auch, also in andere, also bei die Assyrier und bei anderen hethitischen Geschriften auch dasselbe zurückgefunden hat. Also ich wollte nochmal sagen, das ist, er beschreibt das auch in seinem Buch. Ich kann das auch jeder empfehlen, das mal in der Hand zu nehmen oder aus einer Bibliothek zu holen.
Gut. Brigitte?
Ja, ich wollte erst mal sagen, darin, in dieser Ablehnung oder in der Beurteilung der Christen als Götzendiener trifft sich das Judentum an dieser Stelle ja auch mit den Muslimen, die das ja auch zu einem nicht unerheblichen Teil dem Christentum vorwerfen, dass sie eben Götzen anbeten. Drei Personen da. Okay, und die andere Frage geht, also die Frage, die ich habe, geht auf den Gerd Toschav. Hier steht, er hat diese sieben Gebote auf sich genommen, einfach indem er sie tut, oder muss er das nochmal durch einen besonderen Akt deklarieren?
Da gibt es auch eine Diskussion darüber, dass es sozusagen nicht reicht, wenn man automatisch diese Gebote hält, sondern dass man es sozusagen vor einem jüdischen Gerichtshof erklärt haben muss. Aber da sind, es sind ganz wenige, aber es gibt einzelne Leute, die versuchen wollen, die Nicht-Juden, also auch die Muslime, die hier im Land leben, dafür zu gewinnen, dass sie das ausdrücklich auf sich nehmen würden, in einer ausdrücklichen Erklärung. Es gibt auch andere, die sagen, dass es sozusagen reicht, wenn man das tut, ohne es groß erklärt zu haben.
Also das ist tatsächlich auch heute noch eine Diskussion.
Heute wieder,
Ja.
sozusagen. Denn das hängt ja davon ab, sozusagen, dass es eine jüdische Souveränität, die eben auch, wie Maimonides es formuliert, wenn die Hand Israels stark ist. Also man muss, da werden wir auch gleich noch sehen, wie das auch so ein bisschen, könnte man sagen, so eine Fluchtmöglichkeit ist. Für Leute, die meinen, dass es politisch nicht wahnsinnig korrekt ist, sich so zu benehmen dem Christentum gegenüber, und die dann eben sagen können, ja, unsere Hand ist ja nicht wirklich stark, also das gilt dann im Moment nicht. Das werden wir auch gleich noch sehen.
Okay, danke.
Herr Müller?
Ja, das war an für sich auch meine Frage. Ist das ein Konditionalsatz? Wenn Israel stark ist, dann
Ja.
tun Sie das.
Ja, Maimonides gibt auch vorher noch Regeln, eben unter welchen Bedingungen man Land, Häuser an Nichtjuden im Land verkaufen kann. Und dann schreibt er eben, und das gilt eben nur so lange, wie unsere Hand nicht stark ist. Aber wenn unsere Hand stark ist, gilt das. Also man kann es durchaus konditional lesen.
Okay. Gut, aber hier nochmal eine wesentliche Frage. Und zwar ist, wie bringen diese drei Offenbarungsreligionen überhaupt den einen, einzigen und wahren Gott zusammen? Weil wir beten ja nun mal einen verschiedenartigen Gott an. Allah, Hashem und wir mit unserer dreifaltigen Gott. Wie bringt man das auf einen gemeinsamen Nenner, dass wir alle drei behaupten, wir haben trotzdem den gleichen, nein, nicht den gleichen, denselben Gott?
Ich würde so sagen, wenn man, also man, natürlich gibt es auch Leute, die abstreiten, dass es derselbe Gott ist, aber wenn man davon ausgeht, und ich würde davon ausgehen, dass wir alle denselben Gott anbeten, dann würde ich es als verschiedene Interpretationen, wie man diesen Gott sieht, verstehen. Und es gibt da auch durchaus sagen, Dinge, die ineinander übergreifen, gerade auch im Bereich der Mystik. Die jüdische Mystik, trotz aller Betonung der Einheit Gottes, kennt die Emanationen Gottes, wo man manchmal denken kann, das sind zwar nicht drei, sondern 10, aber sozusagen, dass Gott unterschiedliche Emanationen hat, kennt auch die jüdische Mystik. Und von daher sind da manchmal sogar verschiedene Strömungen der Mystik unterschiedlicher Religionen einander vielleicht sogar ähnlicher als nicht-mystische Strömungen in derselben Religion zum Beispiel. Es ist, ich denke, es ist eben auch, weil ja letztlich die drei Religionen auch auf selber Offenbarung zurückgehen. Also sie berufen sich alle auf Adam, auf Noach, auf Mose. Dann natürlich die beiden jüngeren Religionen auf Jesus als auf Muhammad. Und von daher ist der eine gemeinsame Tradition, die man hat und auf der man aufbaut letztlich den Glauben an denselben Gott, auch wenn er in verschiedenen Varianten ist. Man, vielleicht könnte man das so umgekehrt sagen, wir hatten ja schon mal gehört, dass die Tora 70 Gesichter hat, was so die unendlichen Interpretationsmöglichkeiten gibt. Und vielleicht kann man auch sagen, dass auch Gott unendlich viele Gesichter hat, die eben Menschen der unterschiedlichen monotheistischen Religionen und auch Menschen aus Religionen, anderen Religionen unterschiedlich sehen und letztlich doch denselben Gott sehen.
So unterschiedlich sind wir doch an für sich gar nicht von den Götzendienern. Ich bin also allergisch gegen dieses Wort.
Götzendiener. Ja, tut mir leid, dass wir es heute mehrfach haben, weil es leider eben Leute gibt, die ja sich mit Christentum als Götzendienst auseinandersetzen. Ich würde das völlig unterschreiben. Es sind eben unterschiedliche Varianten des letztlich selben und von daher das Gemeinsame eigentlich größer ist als das Unterscheidende, würde ich sagen. Und wir werden sehen, dass Judentum zumindest in Israel da im Moment noch einiges dran zu arbeiten hat, mehrheitlich in diese Richtung zu kommen. Aber ein paar Hoffnungsschimmer können wir, glaube ich, auch sehen. Frau Fichtbauer hatte sich gemeldet.
Ja, Sie sagten eben, dass die Ausrottung des Götzendienstes sich nur auf Israel bezieht. Wenn ich aber jetzt das heranziehe, was hier auf Seite 3, was Sie uns zur Verfügung gestellt haben, unten Gespräche über das Buch Genesis von 1990. Wir predigen hier nicht, dass alle aufstehen und Kirchen verbrennen sollen, aber der sagt, ja, wir können es nicht. Die Hand Israels ist heute in der Welt nicht stark und dass wir zurzeit nicht die Macht haben, dies zu tun. Und dann müsste dieses Gebot der Verbesserung der Welt im Königtum des Allmächtigen an erster Stelle unseres Bestrebens stehen. Und dann, wir fangen an, im Land Israel alle Stätten des Götzendienstes von hier zu entfernen. Aber wie gesagt, unsere Hand ist nicht stark, darüber hinaus das zu tun.
Vielleicht sehen wir uns das nachher bei dem Text ausführlicher an. Ich sage hier nur erstmal ganz kurz, Die Argumentation ist zu sagen, obwohl es einen souveränen Staat Israel gibt, trifft es trotzdem nicht zu, dass die Hand Israels stark ist, weil auch der souveräne Staat Rücksicht nehmen muss auf die Völkergemeinschaft.
Ah, ja.
Und in dem Sinne ja. habe ich sozusagen die Behauptung, die Hand Israels ist nicht stark aufrechterlassen. Ja. Hält und aber immer noch die Entfernung von Götzendienst, aber nur, also die Juden aktiv tun sollen, nur für das Land Israel gilt, während für den Rest es Gott überlassen ist, dafür zu sorgen, sozusagen. Das, ja, natürlich, dass das das Endziel ist, dass alle den einen Gott anerklären sollen, ist klar. Die Frage ist eben, was man selber aktiv dazu tun soll. Aber sehen wir uns das nachher bei dem Text noch mal ein bisschen genauer an.
Okay, ja.
Frau Fricke? Sie sind noch stumm geschaltet.
So, okay.
Jetzt ist gut, ne?
Ja.
Okay, ich wollte sagen, für mich ist es alles als Stammvater eine abrahamitische Religion, ja. Also ich denke, der wichtigste in dieser Gesamtgeschichte von unseren drei monotheistischen Religionen ist Abraham. Da ist so eine Schlüsselfigur für mich. Und also auch besonders mit den Muslimen und so, über Hagar und Ismael und so. Aber ich denke, dass Gott ist, er sagt ja von sich, ich bin der ich bin, der ich sein werde. Und ich denke, alles, was wir ihm zuschreiben, denken, tun, ja, sind Bilder Gottes, aber es ist nicht Gott. Wir können ihn nicht wirklich erfassen. Und von daher denke ich, ist das sehr schwierig in den Religionen, erst recht, wenn er vielleicht von verschiedenen Religionen anders gesehen wird. Und für Israel würde ich sagen, für die Juden ist das ja das gelobte, verheißene Land, das, wo Gott sie hingebracht hat. Und zumindest da, also wenn ich Jude wäre, würde ich das so sehen, sollte erfüllt werden, dass so gelebt wird, wie die Tora es vorschreibt. Also das kann ich ein Stück weit verstehen, wenn ich das unter diesem Aspekt sehe.
Ja, das hatten wir ja schon gesehen, dass eigentlich das Land Israel seinen Wert dadurch theologisch gesehen bekommt, dass es ermöglichen soll, nach der Tora zu leben.
Ja.
Und vielleicht ist gerade auch die Erkenntnis, dass wir letztlich ja Gott nicht wirklich erkennen können, könnte auch ein Weg zu mehr Toleranz sein, dass wir uns der Begrenztheit unserer eigenen Vorstellungen bewusst sind. Und von daher würde ich sagen, also vielleicht haben auch andere durchaus nicht falsche Sichten der Sache. Und natürlich ist Abraham eine Figur, weil sie eben in allen drei Religionen wichtig ist, über die man versuchen kann, einen gemeinsamen Zugang zu finden, obwohl natürlich auch da wieder es Unterschiede in seiner Bedeutung gibt, aber er ist zumindest ein von allen drei monotheistischen Religionen verehrte Person. Herr Smith, Sie hatten sich nochmal gemeldet.
Ich wollte nur ein paar Dinge erwähnen. Ich will nicht ein großes Fass aufmachen, aber in der Bibel, auch in Tanach, gibt es mehrere Namen für Gott. Und das Wort Elohim schon ist eine Frage, was bedeutet das dann? Und dann noch zu erwähnen, die 99 Namen von Gott auf den goldenen Kuppel in Jerusalem. Und daneben habe ich auch mal so eine Tagung auch erlebt über der Trinität. Und das ist eigentlich eine Konstruktion. Und wenn es eine Konstruktion ist, dann kann man die auch verändern. Aber ich finde das Gespräch spannend und vor allem, was Sie gesagt haben über Mystik, das gilt für die christliche Mystik genauso. Also, und für die muslimische Mystik.
Ja.
Ich wollte es nur erwähnen, also, weil
ja. Das ein großes Fass. Das ist das eben wirklich, weil die Mystiker die Menschen sind, die am meisten versuchen, sich Gott zu nähern und die solche Erfahrungen haben. Und vielleicht ist kein Zufall, dass gerade in diesem Gebiet dann eigentlich alle Religionen zu sehr ähnlichen Erfahrungen kommen. Frau Fichtbauer, Sie hatten sich noch mal gemeldet?
Nee.
Okay, gut. Ja, dann würde ich auch sehen, wir haben noch ein paar spannende Texte, dass wir ein Stück weiterkommen. Und ich habe hier Texte von Kamma ben Yohanan genommen. Das ist eine junge israelische Wissenschaftlerin, die selber in dem Milieu von Zvi Yehuda Kook aufgewachsen ist, aber irgendwann genug davon hatte. Und anstatt danach zu leben, das heute erforscht. Und sie ist sicher innerhalb Israels eine der Wissenschaftlerinnen, die am meisten auch untersucht haben, wie sich die Position des Judentums christlicherseits und besonders in der katholischen Kirche verändert hat und die dem gegenüberstellt, eben wie heute orthodoxes Judentum Christen sieht. Und das ist eben auch ihr Buch, das 2020 auf Hebräisch erschienen ist. Es gibt inzwischen auch eine englische Übersetzung. Und da kommen viele Dinge, also sie bringt eben, also die eine Hälfte ist sozusagen die Darstellung der katholischen Position des Judentums, wie sie sich nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat und demgegenüber sozusagen, was in Reaktion darauf von orthodoxer jüdischer Seite gekommen ist. Und sie macht auch vorher eine historische Zusammenfassung, wie Sicht von Judentum und Christentum über die Jahrhunderte war und umgekehrt. Und hier ganz kurz aus dem, was sie schreibt, wie Christentum im Laufe der Jahrhunderte gesehen worden ist, bringt sie also Maimonides und die wichtigen französischen Rabbiner. Also sie schreibt da, ein Blick in die Geschichte zeigt, dass hinsichtlich der Frage, ob Christentum Götzendienst sei, unterschiedliche Positionen vertreten wurden. Maimonides bejahte diese Frage, so zum Beispiel in seinem Kommentar zur Mishnah Traktat Avodah Zarah. Wisse, dass jene christliche Nation, die behauptet, der Messias sei gekommen, all ihre unterschiedlichen Gruppierungen, alle Götzendiener sind. All ihre Feiertage sind verboten und man verhält sich ihnen gegenüber in allen Vorschriften der Tora, wie man sich Götzendienern gegenüber verhält. Und der Sonntag gehört zu den Festen der Völker. Daher ist mit einem, der an den Messias glaubt, am Sonntag keinerlei gesellschaftlicher, geschäftlicher Verkehr erlaubt. Maimonides wirft dem Christentum vor, den jüdischen Monotheismus auf besonders geschickte Weise zu bekämpfen, indem Jesus als Vollender der Tora dargestellt, de facto aber die Tora abgeschafft wird. Nur der göttlichen Lenkung ist zu verdanken, dass die Verbreitung des Christentums in der Welt trotzdem dem göttlichen Heilsplan dient, die Menschheit zum Glauben an den einen Gott zu bringen. Diese eindeutige Definition des Christentums als Götzendienst ist auch vor dem Hintergrund der zeitgenössischen muslimischen Philosophie, mit der sich Maimonides auseinandersetzte, zu sehen. Im Übrigen, diese Zitate von Maimonides wird man nicht in traditionellen Ausgaben finden, die ja zensiert werden mussten. Die sind eigentlich erst heute in modernen Ausgaben, die in Israel gedruckt werden, wo man alle die Dinge, die der christlichen Zensur zum Opfer gefallen sind, wieder neu druckt. Dann demgegenüber zeigt sich bei zwei in christlicher Umwelt lebenden Gelehrten eine differenziertere Sicht des Christentums. Der in Nordfrankreich lebende bedeutete Talmud-Kommentar Rabbeinu Tam, ein Enkel von Rashi, schreibt, in der heutigen Zeit schwören alle bei ihren Heiligen und sehen sie nicht als Gottheit an. Und obwohl sie bei der damit verbundenen Nennung seines Namens etwas anderes meinen, ist dies doch kein Ausdruck für Götzendienst. Und sie beziehen sich auf den Schöpfer des Himmels und der Erde. Der provenzalische Rabbiner Menachem Hameiri ging noch ein Stück weiter und schuf für seine christlichen Zeitgenossen eine neue Kategorie von an ein göttliches Sittengesetz gebundenen Völkern, denen gegenüber alle Verbote des Kontaktes mit Götzendienern hinfällig sind. Hinsichtlich der Völker, die an die Wege des Gesetzes gebunden sind und in irgendeiner Form die Gottheit verehren, gilt all dies, das heißt die Vorschriften gegenüber Götzendienern, nicht, obwohl ihr Glaube weit von unserem Glauben entfernt ist, sondern in Bezug auf diese Dinge sind sie Juden völlig gleichgestellt. Die Neuzeit brachte eine positive Wendung im Verhältnis der jüdischen Tradition zum Christentum mit sich. Die polemische Einstellung zum Christentum wurde zu einer Randerscheinung. Und an ihre Stelle traten einerseits Abschottung und Abkapselung, andererseits Toleranz und Kooperation. Führende rabbinische Persönlichkeiten des 18. und 19. Jahrhunderts sahen in den Christen keine Götzendiener in vollem Sinn. Und in Mitteleuropa, vor allem in Deutschland, legten sie gegenüber der christlichen Umgebung Toleranz, Offenheit und Dankbarkeit an den Tag. Soweit nur ganz kurz natürlich jetzt zusammengefasst, der Weg durch die jüdische Tradition und eigentlich was Kammer ben Jochanan fragt, ist ja, man hätte doch meinen müssen, dass im Staat Israel sozusagen diese Tendenz weitergeht. Und sie zeigt eine Menge Beispiele, dass das nicht der Fall ist. Und wir werden gleich auch sehen, wie sie versucht, das zu erklären. Ich habe ja eine Responsa von Rabbi Judah Herzl Henkin, der in Amerika aufgewachsen war, aber dann in Israel gelebt hat. Ein wichtiger orthodoxer Ausleger, den hatten wir auch schon mal am Rande erwähnt, als es um die Frage geht, ob Frauen Tefillin anlegen dürfen. Denn er hat sich gerade auch mit vielen Fragen der Stellung der Frau im Gottesdienst befasst. Und da sieht man schon jemanden, der eben aus seiner amerikanischen Umgebung weiß, was Christentum ist und der eben auch unterscheidet zwischen unterschiedlichen Konfessionen. Also er schreibt, also eigentlich geht es sozusagen für Juden im Ausland, ist die Frage eben weniger sozusagen Kirche niederzubrennen, sondern die Frage ist, ob man eine Kirche betreten darf. Und sei es auch vielleicht nur zum Konzert oder zu einem ökumenischen Gottesdienst oder sonstigen Anlässen. Darum geht es eigentlich. Das Wesen des Götzendienstes besteht in der Materialisierung Gottes. Und das Christentum ist aus mehreren Gründen als Götzendienst anzusehen. A, der Glaube an die Dreifaltigkeit von Vater, Heiliger Geist und Sohn, der Jesus als Gott ansieht. Wäre das nicht der Fall, würde die Spaltung der Einheit des Schöpfers in den Vater und den Heiligen Geist ihn nicht als Götzendienst angerechnet werden, solange es nicht zur Materialisierung kommt, obwohl es sich für uns um Häresie, Minut handelt. Auch wenn sie, Gott verhüte, Jesus als Sohn Gottes ansehen würden, aber nicht als Gott selbst und ihn nicht anbeten würden, wäre dies Häresie, aber kein Götzendienst. Und wenn sie ihn als Messias ansehen würden, aber nicht als Gott und nicht als Gottes Sohn, wäre dies Irrtum und Unsinn, aber kein Götzendienst. B, dass sie glauben, dass ihr Brot im Kult der Messe zum Leib Jesu wird. Und C, dass sie Bilder und Ikonen verehren und die Verehrung besteht in Kniefall mit Bekreuzigung. All dies im katholischen, orthodoxen und anglikanischen Christentum. Aber seit Luther hat die protestantische Kirche die Verehrung der Bilder aufgegeben. Und in einer Kirche, die keine Bilder verehrt und diese ihnen nur zur bloßen Erinnerung dienen, ist selbst die Gestalt des Mannes am Kreuz kein Götzendienst. Allerdings glaubt die Mehrheit der protestantischen Kirchen an die Dreifaltigkeit und führt den Kult der Messe durch. Und da sie Jesus als Gott anerkennen, ist es verboten, ihre Gebetshäuser zu betreten. Nur die Unitarier und einige andere glauben nicht an die Gottheit Jesu. Und ihre Kirchen sind keine Stätten des Götzendienstes. Und es ist erlaubt, sie außerhalb ihrer Gebetszeiten zu betreten, wie es erlaubt ist, eine Moschee zu betreten. Dennoch soll man es nicht tun, wegen des Verdachts, dass die Allgemeinheit keinen Unterschied zwischen unterschiedlichen Kirchen macht. Also soweit ein amerikanisch geprägter Rabbiner. Ganz anders klingt es bei Avigdor Nebenzahl, der lange Jahre der Rabbiner des jüdischen Viertels in der Jerusalemer Altstadt war und sich natürlich mit der Situation hier im Land befasst. Wir predigen hier nicht, dass alle aufstehen und Kirchen verbrennen sollen. Und nicht wegen des Gesetzes, denn die Tora verpflichtet uns mehr als das Gesetz, sondern wegen einer einfachen halachischen Begründung. Die Hand Israels ist heute in der Welt nicht stark. Aber grundsätzlich sind wir verpflichtet, nach der Entfernung von Götzendienst aus dem gesamten Land Israel zu streben. Wir sind verpflichtet, für uns selber zu betonen, dass die gesamte Tora voll ist von Anordnungen über die Pflicht, Stätten des Götzendienstes zu entfernen. Und wenn es nicht so wäre, dass wir zurzeit nicht die Macht haben, dies zu tun, müsste dieses Gebot der Verbesserung der Welt im Königtum des Allmächtigen an erster Stelle unserer Bestrebungen stehen. Denn wenn und der Gott wird und der Herr wird König sein über die ganze Erde, wie Weissagung von Sacharja, das Ziel des Judentums ist, dann muss dieses Königtum zuallererst im Land Israel errichtet werden. Alle Stätten des Götzendienstes von hier entfernt werden, selbst wenn nur Nichtjuden in ihnen beten sollten. Aber wie gesagt, unsere Hand ist nicht stark. Ja, und Kammer ben Jochanan versucht zu erklären, warum es zu dieser radikalisierten Ablehnung des Christentums gerade als eine Folge der Gründung des Staates Israel, der Freiheit von Zensur und der Übernahme moderner säkularer Normen gekommen ist. Und sie schreibt dazu: Die rabbinischen Autoritäten begnügen sich nicht mit der Rückkehr zu einer authentischen halachischen Tradition, die aus ihrer Sicht aus Furcht vor der christlichen Reaktion entstellt wurde. Sie nutzen die Freiheit von Angst vor den Christen aus, um antichristliche Positionen zum Ausdruck zu bringen, die um vieles schärfer sind als die Positionen der früheren Generationen. Die Feindschaft gegenüber dem Christentum ist meiner Meinung nach die Folge erneuerten rabbinischen Nachdenkens über die jüdische Identität, die generationenlang im Kontext einer unterlegenen Stellung der christlichen Welt gegenüber definiert wurde. Es äußert sich in ihm nicht nur, nicht einmal in erster Linie, eine defensive Bewegung der Abkapselung von der säkularen Welt, sondern eine offensive Bewegung der Ausdehnung, des Präsenzzeigens und des Versuches, das Volk Israel in seiner neuen Situation zu normalisieren. Eine Situation, in der man vor Christen keine Angst mehr haben muss. Ja, und als ein Text, der zeigt, wie weit orthodoxes Judentum doch auch dem Christentum positiver eingestellt sein kann, ist die Erklärung orthodoxer Rabbiner zum Christentum 2015, die auch wegen des Jubiläums der Konzilserklärung Nostra Aetate gerade in diesem Jahr veröffentlicht wurde. Die ist sowohl von Rabbinern außerhalb als auch innerhalb Israels unterschrieben worden. Und sie stellen hier eigentlich alles das zusammen, was ermöglicht, ja, zu einer positiveren Sicht des Christentums zu kommen. Denn ich hatte schon mal einen kurzen anderen Text daraus zitiert, als wir Jakob und Esau hatten und da ja auch gesehen hatten, dass da Traditionen von Christentum und Judentum auf diese beiden Figuren übertragen werden. Nach fast zwei Jahrtausenden der Feindseligkeit und Entfremdung erkennen wir, orthodoxe Rabbiner, Leiter von Gemeinden, Institutionen und Seminaren in Israel, den Vereinigten Staaten und Europa, die sich uns darbietende historische Gelegenheit. Wir möchten den Willen unseres Vaters im Himmel tun, indem wir die uns angebotene Hand unserer christlichen Brüder und Schwestern ergreifen. Juden und Christen müssen als Partner zusammenarbeiten, um den moralischen Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen. Wie Maimonides und Judah Levi vor uns erkennen wir an, dass das Christentum weder ein Zufall noch ein Irrtum ist, sondern göttlich gewollt und ein Geschenk an die Völker. Indem er Judentum und Christentum getrennt hat, wollte Gott eine Trennung zwischen Partnern mit erheblichen theologischen Differenzen, nicht jedoch eine Trennung zwischen Feinden. Rabbiner Jakob Emden schrieb, dass Jesus der Welt eine doppelte Güte zuteil werden ließ. Einerseits stärkte er die Tora von Moses in majestätischer Art und keiner unserer Weisen sprach jemals nachdrücklicher über die Unveränderlichkeit der Tora. Andererseits beseitigte er die Götzen der Völker und verpflichtete die Völker auf die sieben noachitischen Gebote, sodass sie sich nicht wie wilde Tiere des Feldes aufführten und brachte ihnen grundlegende moralische Eigenschaften bei. Christen sind Gemeinden, die zum himmlischen Wohl wirken und zu Dauerhaftigkeit bestimmt sind. Ihre Bestimmung ist zum himmlischen Wohl und die Belohnung wird ihnen nicht versagt bleiben. Rabbiner Samson Raphael Hirsch lehrt uns, Christen haben die jüdische Bibel des Alten Testaments als Buch göttlicher Offenbarung akzeptiert. Sie bekennen ihren Glauben an den Gott von Himmel und Erde, wie ihn die Bibel verkündet. Und sie anerkennen die Herrschaft der göttlichen Vorsehung. Jetzt, da die katholische Kirche den ewigen Bund zwischen Gott und Israel anerkannt hat, können wir Juden die fortwährende konstruktive Gültigkeit des Christentums als unser Partner bei der Welterlösung anerkennen, ohne jede Angst, dass dies zu missionarischen Zwecken missbraucht werden könnte. Wie von der bilateralen Kommission des israelischen Oberrabbinats mit dem Heiligen Stuhl unter Vorsitz von Rabbiner Shear Yashuv Cohen festgestellt, sind wir nicht länger Feinde, sondern unwiderrufliche Partner bei der Artikulierung der wesentlichen moralischen Werte für das Überleben und das Wohl der Menschheit. Keiner von uns kann Gottes Auftrag in dieser Welt alleine erfüllen. Juden wie Christen haben eine gemeinsame Aufgabe in der Verheißung des Bundes, die Welt unter der Herrschaft des Allmächtigen zu verbessern. sodass die gesamte Menschheit seinen Namen anruft und Laster von der Erde verbannt werden. Wir verstehen das Zögern beider Seiten, diese Wahrheit anzuerkennen, und fordern unsere Gemeinschaften zur Überwindung dieser Ängste auf, um ein auf Vertrauen und Respekt gegründetes Verhältnis zu schaffen. Rabbiner Hirsch lehrte ebenfalls, der Talmud stelle Christen in Bezug auf die Pflichten von Mensch zu Mensch auf eine Stufe mit den Juden. Sie haben Anspruch auf sämtliche Vorteile der Verpflichtungen, nicht nur in Bezug auf Gerechtigkeit, sondern auch auf aktive brüderliche Liebe. Ja, also da haben wir jetzt eine sehr breite Palette von möglichen Positionen zum Christentum gesehen. Und man sieht, die Dinge bleiben in Diskussion. Ja, Anmerkungen, Fragen? Herr Müller, hatten Sie sich gemeldet oder ist die Hand noch stehen geblieben? Nicht. Nicht, okay.
Brigitte? Nehmen wir als Schonmeldung an. Okay. Noch da. Ja.
Brigitte?
Ich.
Ja, ich finde bei der orthodoxen rabbinischen Erklärung, die ist ja sehr eindrücklich, und ich finde es so schön, dass sich da die Blickrichtung ändert in dem Moment. Ja? Es wird nicht mehr geschaut, wie bezeichnet ihr denn diesen Gott, an welchen Gott glaubt ihr denn, sondern es wird geschaut auf die Gemeinsamkeiten, die ja tatsächlich angesichts der Herausforderungen, die wir jeden Tag wieder erkennen, ungeheuer sind. Und dass da ein weiteres Rangeln darum, seid ihr nun Götzendiener oder nicht, oder was haben wir denn wirklich gemeinsam, beziehungsweise was können wir eigentlich gemeinsam tun, das ist, was in den Vordergrund rückt.
Ja, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, was so die jüdische Seite im jüdisch-christlichen Dialog angeht. Also christlicherseits gibt es ja durchaus heute Überlegungen, wie können wir christliche Theologie, Christologie, Trinität, wie können wir das formulieren, ohne dass jüdische Empfindlichkeiten verletzt werden. Das umgekehrt sozusagen jüdischer Seite zu machen, interessiert die meisten Juden weniger, sozusagen eben die Kategorien von Götzendienst, sondern eher praktisch zu sein und zu gucken, wir haben eine gemeinsame ethische Basis und es gibt gemeinsame große Probleme, die in der Welt heute angegangen werden müssen. Und anstatt uns mit diesen theologischen Spitzfindigkeiten zu befassen, ist es uns eigentlich wichtiger, die gemeinsame ethische Basis zu nehmen und da zu sehen, dass wir gemeinsam arbeiten können. Und vielleicht ist da auch durchaus auch noch ein bisschen Angst da, eben zu sagen, wenn wir uns da wirklich sozusagen auf eine weitere theologische Diskussion einlassen würden, müssen wir vielleicht auch manche unserer theologischen Äußerungen ändern, und soweit sind wir eigentlich noch nicht, und sich da lieber auf andere Dinge zu konzentrieren. Aber ich denke, das eröffnet ein weites Feld, was eben ja möglich ist. Und es ist natürlich klar, dass es möglich wurde in dem Moment, in dem die christliche Seite, die ja lange Jahrhunderte die herrschende Seite war, die große Vorleistung gemacht hat. Und dass das eben auch seine Zeit gebraucht hat und nicht schon 1965 beim Zweiten Vatikanischen Konzil es viele jüdische Stimmen der Begeisterung gegeben hat. Einzelne gab es, aber das war nicht etwas, was sofort akzeptiert wurde, denn man hat mir erstmal gedacht, erstmal abwarten, ob die es wirklich ernst meinen, sozusagen. Aber ja, Frau Fichtbauer und dann Herr Müller. Frau Fichtbauer?
Ja, nee, Stummschaltung aufheben.
Man kann sie hören. Jetzt wieder nicht mehr. Sie sind stumm geschaltet. Sie müssen noch mal wohl auf den Knopf drücken. Stumm. Ja, jetzt ist es in Ordnung.
Aber jetzt steht bei mir stumm schalten und das ist merkwürdig.
Das ist wahrscheinlich sagt Ihnen, dass Sie müssten stumm schalten, während Sie auf Ton geschaltet sind.
Aha, okay. Also ich möchte jetzt hinweisen, ja, auf... Ja, auf das, was hier besonders herausgestellt wird, nämlich ja, grundlegende moralische Eigenschaften und dann wesentliche moralische Werte für das Überleben und das Wohl der Menschheit und dass die gesamte Menschheit sein Namen und Laster von der Erde verbannt. Also da geht es sehr stark in Richtung gemeinsame Moral. Das finde ich also ganz merkwürdig, diese Betonung, ja. Da findet man sich wohl dann irgendwie am besten. Das ist der, ja, der größte oder kleinste gemeinsame Nenner, je nachdem, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, ja.
Okay. Ja, genau, da ist das Gefühl da, ja, dass wir im Großen und Ganzen dieselbe Ethik haben, ja, und uns, ja, da vielleicht in gewisser Weise als gemeinsame Herausforderung die säkularisierte Welt haben und, ja, ja, auch angesichts der Nöte der Welt heute, der wirklich ganz praktischen Nöte, auch ein gemeinsames Handeln erforderlich ist. Und vielleicht hat das auch damit was zu tun, dass Judentum ja grundsätzlich eher auf praktisches Handeln als auf dogmatische Definitionen ausgerichtet ist und von daher nicht so überraschend, dass das auch beim Dialog so betont wird dann.
Ja,
so. Ja, Herr Müller.
Ja, wir haben ja eine gemeinsame Aufgabe, die Welt unter der Herrschaft des Allmächtigen zu verbessern, sodass die gesamte Menschheit seinen Namen anruft und alle Laster und so weiter, was ja eben auch schon mal angeklungen ist. Das ist doch ein Missionsauftrag. Jetzt, wenn ich die christliche Missionstätigkeit der Vergangenheit mal ganz allgemein betrachte, da kann man nur graue Haare kriegen. Die Juden haben ihre Mission aufgegeben. Warum? Wenn es gegen die Aufforderung der Tora ist, die ganze Welt und alle Völker und so weiter.
Nein, die Frage heißt, ob die Anerkennung der Herrschaft des einen Gottes, ob das nur auf dem jüdischen Weg geht oder ob das auch andere Wege gibt. Und da würde eben die jüdische Tradition sagen, ja, auch jemand, der die 7 Gebote Noachs einhält, erkennt ja den einen Gott an und dafür muss er nicht Jude werden. Und in dem
ja,
Sinne.
Das muss aber auch nicht sagen, weil das sind ja solche, diese 7 Gebote Noachs, das sind ja ethische und moralische Gebote, bis auf ganz wenige, 2, glaube ich, die an für sich allgemein menschlich sind.
Ja, richtig. Ja. Das Besondere ist eben der Götzendienst. Und ja, darum sozusagen, das ist eigentlich so die jüdische Endzeitvision, dass alle den einen Gott anerkennen werden. Also in dem Sinne, wie wir es jetzt hier definiert haben, Götzendienst verschwindet, aber die Wege, diesen einen Gott anzuerkennen, können unterschiedlich sein. Also die Christen können Christen bleiben, die Muslime können Muslime bleiben. Das ist nicht der Anerkennung des einen Gottes entgegengesetzt. Also ja, in dem
die
Sinne,
anderen Völker dürfen die auch Hindus bleiben?
Dann müsste man sozusagen jede Religion spezifisch untersuchen, ob man die eben auch als mit Glauben an dem einen Gott vereinbart sind. Und ich hatte schon mal einmal erwähnt am Rand, es gibt Rabbiner, die zum Beispiel auch heute sagen, Hinduismus ist durchaus kein Götzendienst, sondern man kann auch die unterschiedlichen Varianten, wie das Göttliche im Hinduismus dargestellt wird, auch als Ausdruck eines Eingottglaubens.
Nein, man könnte ja auch mal anfangen zu sagen, dass es weder eine schlechte Religion gibt, das ist schwer zu beweisen, und dass es weder einen schlechten Gott gibt. Das heißt also, das, was aus der Religion und damit den jeweiligen Gotteswillen oder sogar der Götterwillen gemacht wird, das bezieht sich doch nur auf die Riten. Auf die Kernaussagen.
Ich denke, hier ist wirklich das Erbe der monotheistischen Religionen, die eigentlich alle mit einem Feindbild entstanden sind und sich weiterentwickelt haben. Und ja, vielleicht kommen wir so langsam so weit zu sagen, vielleicht braucht es dieses Feindbild nicht mehr, aber ist ein Aspekt, der vielleicht in den ostasiatischen Religionen ein bisschen einfacher ist, obwohl auch da nicht jede Form von Buddhismus und Hinduismus ist tolerant. Da gibt es heute auch andere Beispiele für. Aber das wäre natürlich auch etwas, sozusagen kein Feindbild mehr nötig zu haben. Das wäre dann eine Neuschreibung des Deuteronomium, das ja ganz stark von diesem Feindbild.
Ja, da haben Sie recht. Nur wir dürfen natürlich bei jeglicher Religionsgründung nicht den Faktor Angst vergessen.
Ja, genau.
Die Angst ist ja da. Und dann kann man wirklich sagen, und das sage ich auch aus voller Überzeugung. Ja, eine gute Religion nimmt mir die Angst. Eine schlechte Religion vergrößert sie.
Ja, da könnte man vielleicht auch den Text nehmen, den wir letztes Mal von Jeschajau Leibowitz haben, zu sagen, dass es eigentlich schöner ist, Gott aus Liebe zu dienen und nicht aus Angst vor Strafe.
Absolut, absolut.
In die Richtung gehen.
Ja.
Ja, ein sehr komplexes Thema, aber ich denke, zumindest haben Sie jetzt hier mal so gegenübergestellt, was so an unterschiedlichen Positionen heute verhandelt wird. Und gibt da ein paar Einblicke. Dann gehen wir jetzt noch zu einem anderen schweren Thema in unserem Abschnitt, eben die abtrünnige Stadt, von der es ja heißt, dass, wenn sich herausstellt, dass sie wirklich die gesamte Stadt abgefallen ist, alle Einwohner getötet werden sollen, die Stadt verbrannt werden soll, nichts von ihr übrig bleiben soll. Und die Rabbinen haben da auch schon ihre Schwierigkeiten mit gehabt. Das sehen wir jetzt in der Mishnah Sanhedrin, die eben versucht, die Möglichkeit sozusagen, diese Vorschrift für das Vernichten einer abtrünnigen Stadt anzuwenden, die versucht, das irgendwo einzuschränken. Also es ist in dem Teil der Mishnah, wo überhaupt eine ganze Liste kommt von, wer keinen Anteil an der zukünftigen Welt hat. Und das sind eben auch die Leute einer abtrünnigen Stadt. Sie haben keinen Anteil an der zukünftigen Welt, denn es heißt, es sind nichtswürdige Männer aus deiner Mitte hervorgegangen und haben die Einwohner ihrer Stadt abtrünnig gemacht. Also diese Erklärung, was das mit der zukünftigen Welt zu tun hat, hat wohl damit zu tun, dass man dieses Wort im Hebräischen Bnei Belial, dass man wahrscheinlich eher künstlich, nicht wirklich korrekt, das von dem hebräischen Verb bala, verschlucken, ableitet und dass sozusagen die sind, die von der Unterwelt verschluckt bleiben und nicht in die künftige Welt gelangen werden und das sozusagen für die ganzen Einwohner der Stadt gelten wird. Also mit der zukünftigen Welt sozusagen, das ist ja nicht Sache der Rabbinen, das ist Sache Gottes, da lassen die Rabbiner nicht viel Möglichkeiten, aber die Frage, ob man sie töten darf, da sieht es jetzt schon ein Stück anders aus. Sie werden nur dann getötet, wenn die Verleitenden aus derselben Stadt und vom selben Stamme sind. Wenn die Mehrheit der Einwohner verleitet worden ist und die verleitenden Männer sind. Wurden sie durch, weil es eben Bnei Belial, das ist ein männliches Wort, nichtswürdige Männer heißt. Wurden sie durch Frauen oder Minderjährige verleitet oder wurde nur die Minderheit der Einwohner verleitet oder waren die verleitenden Auswärtige, so werden sie als Einzelne behandelt. Also jeder wird einzeln vor Gericht gestellt, ob er abgefallen ist von Gott. Und zu ihrer Verurteilung sind für jeden besonders zwei Zeugen und Verwarnung erforderlich. Also mit der Verwarnung hatte ich schon mal erklärt, man muss jemandem, der ein todeswürdiges Vergehen im Begriff ist, zu begehen, in diesem Moment sagen, wenn du das tust, bist du des Todes schuldig. Was nicht sehr wahrscheinlich ist, dass das geschehen wird. Und damit ist jede Möglichkeit, die Todesstrafe zu vollstrecken, von vornherein ausgeschaltet. In Folgendem ist es bei Einzelnen strenger als bei einer Mehrheit. Einzelne werden durch Steinigung hingerichtet, was die Rabbinen als schlimmere Todesstrafe als die Hinrichtung durch das Schwert sehen. Daher bleibt ihr Vermögen gerettet. Die Mehrheit aber durch das Schwert, daher wird auch ihr Vermögen vernichtet. So sollst du, wie es eben heißt, so sollst du die Bewohner jener Stadt mit dem Schwerte erschlagen. Und hieraus, dass eine von Ort zu Ort ziehende Karawane von Eseltreibern oder Kamelführern sie rette. Das heißt, die Erklärung dazu, wie es dann im Talmud erklärt wird, ist, dass eben die Leute dieser Karawane mindestens 30 Tage in der Stadt waren, damit als Einwohner der Stadt gelten und die erhöhen damit sozusagen die Zahl derer, die zum Abfall verleitet werden müssen, um eine Mehrheit zu haben, die verleitet worden ist. Es heißt, banne sie und alles, was darin ist, und ihr Vieh durch die Schneide des Schwertes. Hieraus folgerten sie, dass das Gut der Frommen, das sich in dieser befindet, vernichtet und das sich außerhalb befindet, gerettet werde, weil es eben heißt, alles, was darin ist. Dass der Frevler aber werde vernichtet, einerlei, ob es sich in dieser oder außerhalb derselben befindet. Es heißt, ihre ganze Beute sollst du auf ihren Marktplatz zusammentragen. Hat sie keinen Marktplatz, so ist da ein solcher herzurichten. Befindet sich ihr Marktplatz außerhalb der Stadt, so ziehe man ihn hinein. Es heißt, du sollst im Feuer verbrennen die Stadt samt ihrer ganzen Beute als Ganzopfer dem Herrn, deinem Gott. Ihre Beute, nicht aber die dem Himmel gehörende Beute. Hieraus folgerten sie, dass man Geheiligtes, das sich darin befinde, auslöse, hebe, verfaulen lasse, zweiten Zehnten und heilige Schriften verwahre. Als Ganzopfer dem Herrn, deinem Gott. Rabbi Shimon sagte, der Heilige gepriesen sei, er sprach, wenn ihr an der abtrünnigen Stadt das Recht übt, so rechne ich es euch an, als würdet ihr mir Ganzopfer darbringen. Sie bleibe zum ewigen Schutthaufen. Sie darf auch nicht in Gemüse- und Obstgärten verwandelt werden, so Rabbi Yossi der Galiläer. Rabbi Akiva sagte, sie soll nie mehr aufgebaut werden. Sie darf nicht wieder aufgebaut werden, wie sie früher war. Wohl aber darf sie in Gemüse- und Obstgärten verwandelt werden. Nichts von dem mit dem Banne Belegten soll an deiner Hand kleben bleiben. Solange sich Frevler auf der Welt befinden, befindet sich Zornesglut auf der Welt. Sind die Frevler aus der Welt geschwunden, so ist auch die Zornesglut aus der Welt entwichen. Ja, und dann haben wir noch eine interessante Weiterführung in der Diskussion im babylonischen Talmud. Wessen Ansicht vertritt folgende Lehre? Der Fall der abtrünnigen Stadt ist nie geschehen und wird nie geschehen. Er ist nur deshalb niedergeschrieben worden, damit man für die Schriftforschung eine Belohnung erhalte. Wessen also? Die des Rabbi Eliezer. Denn es wird gelehrt, Rabbi Eliezer sagte, eine Stadt, in der auch nur eine Mesusa vorhanden ist, kann nicht als abtrünnige Stadt erklärt werden. Aus welchem Grunde? Die Schrift sagt, alles in ihr Erbeutete sollt ihr auf ihren Marktplatz zusammentragen und im Feuer verbrennen. Und wenn da eine Mesusa vorhanden ist, so ist dies nicht möglich. Denn es heißt, ihr dürft nicht ebenso verfahren mit dem Herrn, eurem Gott, also eben den Gottesnamen zu verbrennen. Rabbi Jonathan sagte, ich sah eine solche, also eine abtrünnige Stadt, die zerstört worden ist, und saß auf ihrem Trümmerhaufen. Ja, also so relativ kurz zu dem, was über die abtrünnige Stadt gesagt wird. So einige Versuche zu ermöglichen, die Möglichkeit einzuschränken, dass dieser Fall vorkommen kann, und schließlich auch die sehr weitgehende Meinung von Rabbi Eliezer, dass es eine rein theoretische Sache ist, die nie vorgekommen ist und nie vorkommen wird. Und eigentlich nur unserem Torah-Studium und sonst gar nichts dienen soll. Ja, Anmerkungen, Fragen? Ja, Herr Smith.
Naja, das Letzte tut mich, denke, an Abraham, die auch für eine Stadt sagt, von, muss die denn vernichtet werden, wenn dann nur noch 10 Leute Gerechte sind. Hä? Also ich finde das ein sehr, das erste Teil sehr, sehr schroff, oder wie sagt man das auf Deutsch? Aber das Letzte, das ich würde mich ganz gerne sehr an wie Eliezer anschließen.
Ja, also Sodom und Gomorra wird nicht exakt als dieser Fall dargestellt, aber es kommt letztlich auch etwas Ähnliches heraus, und auch der Versuch sozusagen etwas zu finden, also im Fall von Sodom und Gomorra eben einige Gerechte, die vielleicht durch ihre Gerechtigkeit die Stadt retten könnten.
Ja, ich muss auch denken jeder hat bis immer die Gelegenheit, sich umzukehren. Und das ist, was natürlich auch hier daraus spricht, ja, bei Rabbi Eliezer. Und darum denke ich auch von, ja, und dann denke ich auch an die Geschichte von, wie heißt der Mann, der hat eben einen, der immer.
Das Buch Jona, oder?
Hä?
Das Buch Jona.
Ja, nee, aber nach dem Krieg war der Simon Wiesenthal. Das ist doch diese Geschichte, wo er bei einem SSer war und der fragt ihn, ob er ihm vergeben kann. Und das hat er dann nicht getan. Und danach hat Simon Wiesenthal viele Menschen in der Welt gefragt, hätte ich ihm da vergeben müssen. Also, solche Ja,
Ja, das ist natürlich auch nochmal ein Thema, die Möglichkeit der Umkehr, was jetzt hier in dem Zusammenhang nicht erörtert wird, aber auch die Möglichkeit steht natürlich immer da, dass eigentlich die Umkehr alles nochmal ändern kann, sozusagen. Also bei Ezechiel zum Beispiel wird das, oder Jona, was du gerade erwähnt hattest, Anita, wird das natürlich auch nochmal zum Ausdruck gebracht. Ja, und jetzt abgesehen von diesem konkreten Fall einer Stadt, die abtrünnig geworden ist, hat man diesen Fall auch, weil es dort eben heißt, dass man genau untersuchen soll, was geschehen ist, bevor man die Stadt verurteilt, ist das zur Basis geworden für die Prinzipien der Zeugenvernehmung, in Fällen, wo jemand möglicherweise ein todeswürdiges Vergehen begangen hat. Und diese Prinzipien zeigen uns irgendwo, dass es eigentlich nicht mehr passieren kann, dass die Todesstrafe verhängt wird. Und es ist auch wieder in der Mishnah Sanhedrin. Man prüfte sie, also die Zeugen eines todeswürdigen Vergehens, für die braucht es ja zwei. Also ein Zeuge reicht nicht, man braucht zwei Zeugen. Man prüfte sie durch eine siebenfache Ausforschung. In welchem Septennium, das ist also immer die 7 Jahre bis zum Brachjahr hin, in welchem Jahre, in welchem Monat, am wievielten des Monats, an welchem Wochentage, in welcher Stunde und an welchem Orte, also das Geschehen sich ereignet hat. Rabbi Yossi hat eine andere Variante der Ausforschung, an welchem Wochentage, in welcher Stunde, an welchem Ort, kennt ihr ihn und habt ihr ihn gewarnt? Trieb er Götzendienst, denn jetzt reden wir ja allgemein über Todesstrafe, nicht nur wegen Götzendienst. Also trieb er Götzendienst, so fragte man auch, wen verehrte er und auf welche Weise. Je mehr man sie prüft, desto lobenswerter ist es. Einst untersuchte sie Ben Zakkai über die Stängel des Feigenbaumes. Das heißt, das sind die Dinger, die außen drum ist sozusagen. Wie sahen die Stängel des Feigenbaumes, unter dem sich das ereignet hat, aus? Also der Feigenbaum hat eigentlich gar nichts zu tun mit dem Vergehen, aber sozusagen in dem Versuch, einen Widerspruch zwischen den Zeugen zu finden, kommen auch solche Fragen. Und da geht jetzt um die weitere Frage: Welchen Unterschied gibt es zwischen Ausforschungen und Untersuchungen? Sondern die Ausforschungen, das ist das, was sich wirklich auf die Tat selber bezieht, und die Untersuchungen sind mehr die Dinge drumherum. Wenn einer auf eine der Ausforschungsfragen antwortet, er wisse es nicht, so ist das Zeugnis ungültig. Wenn aber einer auf eine der Untersuchungsfragen antwortet, er wisse es nicht, oder sogar beide antworten, sie wissen es nicht, so ist das Zeugnis gültig. Widersprechen sie einander, ob bei den Ausforschungen oder bei den Untersuchungen, so ist ihr Zeugnis ungültig. Wenn einer sagt, es sei am 2. des Monats geschehen und einer sagt am 3. des Monats, so ist ihr Zeugnis gültig. Denn einer kennt die Schaltung des Monats und einer kennt die Schaltung des Monats nicht. Wenn aber einer sagt am 3. und einer sagt am 5., so ist ihr Zeugnis ungültig. Wenn einer sagt in der 2. Stunde und einer sagt in der 3. Stunde, so ist ihr Zeugnis gültig. Wenn aber einer sagt in der 3. und einer sagt in der 5., so ist ihr Zeugnis ungültig. Rabbi Yehuda sagt, ihr Zeugnis sei gültig. Wenn einer sagt in der 5. und einer sagt in der 7., so ist ihr Zeugnis ungültig. Denn in der 5. ist die Sonne im Osten und in der 7. ist die Sonne im Westen, weil die 6. Stunde eben genau die Mittagszeit ist. Ja, jetzt geht es dann weiter mit der Überprüfung des zweiten Zeugen. Darauf führt man den zweiten herein und prüft ihn. Stimmen ihre Aussagen überein, so beginnt man die Verhandlung mit seiner, also des Angeklagten, Entlastung. Also, das heißt, nachdem also sozusagen beide Zeugen ihn belastet haben, versucht man jetzt erstmal Dinge zu finden, die den Beschuldigten entlasten können. Sagt einer von den Zeugen, er habe etwas zu seiner Entlastung vorzubringen, oder sagt einer von den Torah-Schülern, das sind die, die noch nicht Richter sind, sondern als Schüler der Verhandlung beiwohnen, er habe etwas zu seiner Belastung vorzubringen, so heißt man ihn schweigen. Sagt einer von den Schülern, er habe etwas zu seiner Entlastung vorzubringen, so lässt man ihn heraufkommen und setzt ihn zwischen sie, also zwischen die Richter, ohne während des ganzen Tages seinen Platz zu verlassen. Und wenn seine Worte erheblich sind, so hört man auf ihn. Und auch wenn er selber, das heißt der Angeklagte, sagt, er habe etwas zu seiner Entlastung zu sagen, hört man auf ihn. Nur müssen seine Worte erheblich sein. Befinden Sie ihn für Freisprechung, so wird er entlassen. Wenn aber nicht, so wird das Urteil auf den folgenden Tag verschoben. Während des ganzen Tages kommen sie paarweise zusammen, essen wenig und trinken keinen Wein, und auch während der ganzen Nacht verhandeln sie darüber. Am folgenden Tage kommen sie frühzeitig zur Gerichtssitzung. Wer für Freisprechung war, spricht: Ich war für Freisprechung und bleibe dabei. Und wer für Schuldigsprechung war, spricht: Ich war für Schuldigsprechung und bleibe dabei. Wer für Schuldigsprechung war, kann dann für Freisprechung stimmen. Wer aber für Freisprechung war, kann nicht zurücktreten und für Schuldigsprechung stimmen. Irren Sie sich in etwas, so erinnern Sie die zwei Gerichtsschreiber. Befinden Sie ihn für Freisprechung, so entlassen Sie ihn. Wenn aber nicht, so treten Sie zur Abstimmung. Sind 12 für Freisprechung und 11 für Schuldigsprechung, so wird er freigesprochen. Sind 12 für Schuldigsprechung und 11 für Freisprechung, oder selbst wenn 11 für Freisprechung und 11 für Schuldigsprechung sind und einer sagt, er wisse nicht, und selbst wenn 22 für Freisprechung oder für Schuldigsprechung stimmen und einer sagt, er wisse nicht, so werden Richter hinzugenommen. Wie viel werden hinzugenommen? Je 2 bis auf 71. Sind 36 für Freisprechung und 35 für Schuldigsprechung, so wird er freigesprochen. Sind 36 für Schuldigsprechung und 35 für Freisprechung, so verhandeln sie miteinander, bis einem der Schuldigsprechenden die Worte der Freisprechenden einleuchten. Und im Talmud haben wir dann dazu eben wirklich die Beziehung auf unsere Stelle auch, woher dies, eben all die Vorschriften für die Erforschung der Zeugen. Rabbi Yehuda erwiderte, die Schrift sagt, du sollst gründlich forschen, prüfen und ausfragen, eben hier in unserem Text und dann noch weiter. Ferner heißt es, wenn es dir angezeigt wird und du hörst und gründlich untersuchst. Und ferner heißt es, die Richter sollen gründlich untersuchen. Und so eine zusammenfassende Aussage, die findet sich in einem anderen Mishnah-Traktat, dem Traktat Makot, wo es um Schläge geht, die Verurteilte verdienen. Ein Sanhedrin, der einmal in 7 Jahren tötet, also die Todesstrafe vollzieht, wird verderbenbringend genannt. Rabbi Eliezer ben Azaria sagt, einmal in 70 Jahren. Rabbi Taufon und Rabbi Akiva sagen, wären wir im Sanhedrin gewesen, wäre niemals jemand getötet worden. Rabbi Shimon ben Gamliel sagt, sie vergrößern die Zahl derer in Israel, die Blut vergießen. Die klassische Auseinandersetzung, ob Todesstrafe abschreckend wirkt oder nicht. Ja, Nachfragen, Anmerkungen? Herr Müller.
Ja, es handelt sich ja hier praktisch um eine Prozessordnung.
Ja.
Ja, und das ist auch sehr interessant, finde ich. Aber es fehlt ein Element, und zwar ist das Geständnis. Weil ich weiß also, dass ein Geständnis grundsätzlich nicht akzeptiert wird. Aber ich weiß nicht, warum.
Steht so in der Tora. Es steht, dass man braucht 2 Zeugen. Es ist völlig egal, was der Angeklagte selber sagt. Weil es wird immer im Zusammenhang mit solchen Vergehen, heißt es halt, wenn es überhaupt mehr auf den Prozess eingeht, wird von Zeugen gesprochen. Es wird nie erwähnt, dass es die Möglichkeit gibt, dass jemand zugibt, dass er schuldig ist. Bin nicht sicher, ob sich irgendwo die Rabbinen damit auseinandergesetzt haben, warum das der Fall ist, aber so ist es.
Ich kenne nur eine Antwort. Das heißt, man sagt so allgemein, man kann sich nicht selbst als böse bezeichnen. Das wäre ein Grund, also obwohl er mir nicht so richtig einleuchtet. Ja. Wenn
Und vielleicht
einer
würde
steht,
man
ich
sagen,
habe ihn umgebracht.
Dass man nicht erwartet von dem Menschen, sich selber sein Schicksal zu bereiten. Und interessanterweise, wir haben ja gerade gesehen, der Angeklagte darf ja etwas zu seiner Entlastung sagen. Das kann unter Umständen ja ins Gewicht fallen.
Ja.
Die Möglichkeit wird ihm gegeben. Es geht dann schon weiter. Also das Geständnis spielt nachher ja eine sozusagen theologische Rolle, denn für den Fall, dass man wirklich so weit gekommen ist, dass jemand hingerichtet wird, wird derjenige, der zur Hinrichtung geführt wird, dazu aufgerufen, sich schuldig zu bekennen. Nicht, weil das was am Urteil ändern würde, sondern weil das sozusagen eine Erklärung der Reue wäre und dann er zwar das Leben dieser Welt verliert, aber ihm Gott verzeihen wird und er Anteil an der kommenden Welt haben wird. Da wird sehr starken Wert drauf gelegt, um dieses Willens, um ihm das Leben der kommenden Welt zu retten, um ihm deswegen zum Geständnis zu bringen. Das wird aus der Geschichte in Josua abgeleitet, wo Achan, einer der Israeliten, etwas von dem Banngut von Jericho an sich nimmt, das in seinem Zelt versteckt, und deswegen gelingt es dann den Israeliten ja nicht, die nächste Stadt zu erobern. Es kommt dann raus, dass Achan der Schuldige ist, und obwohl seine Schuld schon feststeht und klar ist, er wird hingerichtet, sagt Josua nochmal zu ihm: Mein Sohn, bekenne. Und daraus wird im Grunde genommen abgeleitet, dass das der Versuch ist, ihm wenigstens die Verzeihung Gottes letztendlich zu sichern. Aber es hat keinen Einfluss auf die Frage, ob die Todesstrafe verhängt oder vollzogen wird. Ich finde das eigentlich erstaunlich modern für eine Zeit, wo eigentlich in der ganzen Antike es üblich war, die Todesstrafe zu vollstrecken und sie durchaus auch auf sehr abschreckende, brutale Weisen vollstreckt worden ist, dass die Rabbinen, die natürlich selber in der Zeit nicht in der Lage waren, noch die Todesstrafe zu vollstrecken, aber dass sie auch im Grunde genommen der Meinung waren, dass sie das nicht so haben wollen und das anders ausgelegt haben. Ja, dann haben wir noch einen Text, der uns mehr in die ethischen Gebote, eben hier jetzt die Verpflichtung, die Armut zu bekämpfen. Da haben wir ja eben sowohl die Erlassung der Schulden als auch das Almosen geben. Und dazu noch ein Text von Jeschaja Leibowitsch. Ich möchte mich der sozialen Gesetzgebung zuwenden, in deren Rahmen zwei bekannte Verse gesagt werden, deren Verbindung und Beziehung zueinander oder vielleicht der Gegensatz zwischen ihnen erklärt werden muss. Beim Erlassen der Schulden heißt es, dass kein Armer unter dir sein wird, denn er wird dich segnen, ja segnen im Land. Beim Gebot des Almosengebens in Bezug auf verschließe deine Hand nicht, öffne ja öffne deine Hand, heißt es, denn Arme werden nicht aufhören, inmitten deines Landes zu sein. Der Widerspruch zwischen diesen beiden Versen ist nur scheinbar. Kein Armer wird unter dir sein, ist nicht als Verheißung zu verstehen, sondern als Forderung, die an den Menschen gerichtet wird. Es ist uns auferlegt, eine Realität zu verhindern, in der es Arme in unserer Mitte gibt, durch die Erfüllung des Gebotes des Schuldenerlasses und all der anderen Vorschriften, die gesellschaftliche Bedeutung haben. Ohne diese Regelungen, die einzurichten wir verpflichtet sind, wird sich der andere Vers erfüllen. Denn Arme werden nicht aufhören, inmitten deines Landes zu sein. Der Arme hört nicht von selbst auf, arm zu sein. Das heißt, ein Regime, in dem es Armut und Mangel gibt, hört nicht von selbst auf zu existieren. Und man darf seine Abschaffung auch nicht dem auferlegen, der seine Hand öffnet und alles Leben mit Wohlgefallen sättigt, sondern er verlangt von uns, dafür zu sorgen, dass es keine Armen inmitten des Landes gibt. Diese Angelegenheit ist wichtig, da wir von ihr über viele Dinge lernen, die in der Tora wie in den Propheten gesagt werden und als eine Art Verheißung dessen, was in jedem Fall geschehen wird, angesehen werden. Die Bedeutung einer göttlichen Verheißung ist nicht die eines heidnischen Orakels, das uns sagt, was geschehen wird. Wenn das so wäre, hätten die Verheißungen keine religiöse Bedeutung. Eine göttliche Verheißung ist immer eine Forderung, die sich an den Menschen richtet. So soll es sein. So wurde es in den Kommentaren der Tosafisten, der großen Urkunde des rabbinischen Judentums, etwa 2500 Jahre nach Gabe der Tora verstanden. Und darin liegt eine sehr tiefe Bedeutung, gerade hinsichtlich des Glaubens. Ein Prophet prophezeit nur, was angemessen ist, dass es sein wird. Und es liegt darin keine Garantie, dass es so sein wird. Dies wird auch hinsichtlich der Erlösung Israels und seiner Rückkehr in das Land gesagt. All das ist angemessen, dass es sein wird, aber ob es auch wirklich sein wird, ist wenigstens teilweise von uns abhängig. Die Angelegenheit, mit der wir uns hier befassen, ist eine Art Paradigma dafür. Es ist angemessen, dass kein Armer unter dir ist. Aber das ist nicht versprochen, obwohl es heißt, kein Armer wird unter dir sein, denn er wird dich segnen, ja segnen. Sein Segen hängt davon ab, dass du alles tust, was erforderlich ist, um die Armut zu beseitigen. Und wenn nicht, Arme werden nicht aufhören, inmitten deines Landes zu sein. Und davon können wir auch über die großen Bestimmungen des Volkes Israel und die großen Verheißungen, die ihm gegeben sind, lernen. Und erinnern wir uns daran, dass den 10 Stämmen durch Hosea, Amos, Jeremia und Ezechiel wunderbarste Verheißungen für ihre Rückkehr aus dem Exil gegeben wurden. Diese Prophezeiungen haben sich nicht erfüllt. Aber dies erschüttert nicht den Glauben an die Propheten der Wahrheit und Gerechtigkeit. Sie prophezeiten, was angemessen war, dass es sein werde. Und offensichtlich waren wir es nicht wert, dass es sich erfülle. Ja, soweit Leibowitsch. Und da Fragen, Anmerkungen? Herr Müller?
Naja, ich finde diese neuartige Definition Prophet sehr gut.
So ja. Neuartig ist sie gar nicht. Sie sind schon
ja,
mal
ja, richtig, ja.
Ja. Aber sie muss immer wieder erinnert werden. Ich denke auch so, dass
wir nehmen natürlich gerne die Prophetien, die in Erfüllung gehen, als Beweis für die Eigenschaft des Propheten.
Das ja, das wird ja auch im Deuteronomium so gesagt.
Ja.
Und das ist ja auch eines der Probleme, was Jona hat. Warum ist er eigentlich so ärgerlich darüber, dass Gott Ninive verzeiht, weil er das Gefühl hat, dass er damit als Lügenprophet dasteht und eigentlich noch lernen muss, dass auch da die Prophetie eben, die Untergangsprophetie ist nicht da, dafür da, den Untergang zu bringen, sondern dafür da, den Untergang zu verhindern.
Ja.
Das ist sozusagen die andere Seite. Gut, wenn da keine weiteren Anmerkungen sind, dann können wir für heute abschließen. Und ja, auch nächstes Mal geht es mit spannenden Gesetzen weiter. Unter anderem kommt das Kriegsrecht. Und ich habe da einen sehr interessanten Artikel gefunden, ob es im Judentum, und es stellt sich heraus, dass es das gibt, eine Kategorie des verbotenen Krieges gibt. Und das ist etwas, wo man auch beim ersten Lesen wohl nicht drauf käme, aber auch das existiert. Also da ist ja zumindest ein Teil dessen, mit dem wir uns befassen, dann auch beim nächsten Mal darstellen. Dann wünsche ich eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.
Danke gleich.
Danke. Schön.